ARD.
HR Info Kultur.
Finn Kliemann war einer der erfolgreichsten YouTuber Deutschlands. Mit lustigen Heimwerker-Videos aus seinem Kliemannsland, einer Art Abenteuerspielplatz für große Jungs, hat er Millionen von Klicks gesammelt. Mit seiner Musik die Charts gestürmt, eigene Klamotten designt und mit Olli Schulz das alte Hausboot von Günter Gabriel wieder flott gemacht. Finn war everybody's Darling und schien einfach perfekt. Dann zerstörte ein Enthüllungsvideo von TV-Moderator Jan Böhmermann quasi über Nacht Glaubwürdigkeit und Karriere des Influencers. Von seinem steilen Aufstieg, dem tiefen Fall und einem erhofften Comeback in diesem Jahr erzählt die Dokumentation Finn Kliemann. Ich hoffe, ihr vermisst mich. Ab sofort in der ARD-Mediathek. Wir sprechen mit HR-Autorin Mariska Lief, die den YouTuber über mehrere Monate begleitet hat. Was haben die Ereignisse um den Skandal mit dem populären Influencer gemacht? Welche Lehren hat er daraus gezogen? Und wie beurteilen Freunde, Kritiker und nicht zuletzt die Familie ihn und seine Geschichte? Wir suchen gemeinsam nach Antworten. Mein Name ist Martin Kersten. So klingt der Titeltrack des neuen Albums Tod. Finn Kliemann hat es Anfang des Jahres veröffentlicht auf seinem eigenen Label, ohne die Promotion- oder Marketingabteilung einer großen Firma im Rücken. Do it yourself eben, wie man das aus früheren Zeiten von ihm kennt. Damals, als noch alle ihn mochten, als scheinbar alles, was er in die Hand nahm, zu Gold wurde. Aber jetzt ist alles anders. Der Wind hat sich gedreht, die Kritiker verreißen fast einhellig seine neuen Songs, auch die großen Radiosender lassen lieber die Finger davon. Trotzdem geht das Album direkt auf Nummer 1 der deutschen Charts. Das Comeback des gefallenen Internethelden, es scheint fürs Erste geglückt. Finn Kliemann wagt sich zurück in die Öffentlichkeit, die er so vermisst hat und von der er sagt, ich hoffe, ihr vermisst mich.
Und der Kopf kippt, wo sind all die Szenen? Was weiß ich, wo ich bin, wo ich bin? Ohne Kopfkit, wo sind all die Szenen hin? Was weiß ich, wo ich bin, wo ich bin?
Bei mir ist jetzt Mariska Lief, Autorin der ARD-Doku über den Aufstieg und Fall des deutschen YouTubers Finn Kliemann. Mariska, um das ganz plastisch zu machen, über wen und was wir da gleich reden werden. Hören wir zum Einstieg einfach mal rein in den Anfang eures Films.
Ich habe immer ja nur mir selbst geglaubt. Ich dachte, ich bin der klügste Mensch der Welt. So richtig überheblich. Ich war mir ganz sicher, ich weiß ganz genau, wie das hier alles läuft.
Finn war ein absolutes Multitalent. Seine Videos waren ja sowieso millionenfach geklickt.
Oh, hier geht's über den Schrottplatz und suchen uns mal ein paar schöne Teile.
Er war überall eingeladen, immer dabei, bei jeder Preisverleihung oder irgendwelche Shows.
Hier ist der Heimwerker-König von YouTube. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, hier ist Finn Kliemann.
Alles, was er angefasst hat, war mit einer Leichtigkeit versehen.
Einer, der geträumt hat, einer, der einfach nur ein erwachsener Junge sein durfte und auf der anderen Seite jemand, der trotzdem die richtigen Werte vertreten hat.
Wir kicken für sauberes Trinkwasser.
Im Prinzip ist für den Kliemann so die männliche Pippi Langstrumpf.
Hühner und Mäuse. Wären noch Sie YouTube-Star, meine Damen und Herren. Es lohnt sich auf jeden Fall.
Jan Böhmermann, hier war das 2017 übrigens im ZDF-Magazin Royal. Tja, da feiert er ihn noch, den Finn Kliemann, bei sich im Studio. Das sollte sich ein paar Jahre später dann radikal ändern. Dazu kommen wir auch gleich, Mariska. Aber erstmal, wer ist eigentlich dieser Finn Kliemann? Wo kommt der her? Womit hat er angefangen? Und wie hat er dann eigentlich seinen Durchbruch geschafft?
Finn Kliemann war schon relativ früh, also schon vor 10 Jahren, auf der Plattform YouTube unterwegs und hat Heimwerker-Videos gemacht. Die waren total witzig und chaotisch und haben einfach Spaß gemacht. Und dann ist er ziemlich schnell sehr groß geworden. Hatte dann über Funk das Kliemannsland, also Funk auch öffentlich-rechtlich, ne, Plattform.
So Netzwerk, Jugendangebot.
Jugendangebot, ja. Genau. Er hat dann einen Bauernhof gekauft und das Klimansland gegründet und dort Videos gemacht. Die waren total verrückt, da haben die, keine Ahnung, Mofas einfach umgebaut und oder haben einen Teich, einen Schwimmteich im Garten gebaut, also solche Sachen. Und das war ziemlich erfolgreich. Also er ist dann innerhalb von wenigen Jahren, hatte der eine riesige Followerschaft, einmal auf YouTube mit Millionen von Klicks und dann aber auch auf Instagram, ich glaube um die 800.000 Follower hatte der zwischendurch. Mhm. Also der war wirklich ziemlich groß und hat dann auch andere Sachen gemacht, Musik, Merchandise, ganz viele Projekte im öffentlichen Raum, also hat auch so Kooperationen gestartet mit Viva Con Aqua beispielsweise. Also es gab ganz viele Projekte, wo der überall dabei war, man kannte den. Das war so ein richtiger Popstar.
Was war er für ein Typ, wer ist er da so rübergekommen, dass das so verfangen hat, auch bei so vielen Leuten in der Internetgemeinde?
Der war total nahbar, also der hat so viel von seinem Leben geteilt und auch so viel Spontanität in diesen Content reingebracht. Das war alles so, wir probieren einfach mal was aus, wir machen das jetzt einfach mal. Und wenn was schief geht, ist nicht so schlimm, irgendwie finden wir eine Lösung. Tim Melzer sagt auch, das hatte so was Leichtes.
Das ist der Star-Koch, mit dem er auch sehr befreundet war oder ist auch noch, ja?
Genau, und dieser Content war wirklich so. Also man fand diese Person irgendwie so inspirierend, weil da jemand ist, der so einfach die Dinge macht und anpackt und irgendwie gelingt es am Ende immer auch.
Steckte dahinter für dich so eine Art Masterplan oder war der wirklich nur der große Junge, der spielen wollte und ist dann in alles reingestolpert?
Das ist ja immer die Frage, wo verläuft da die Grenze? Ich glaube, als Influencer, der halt natürlich dieses DIY und alles ist authentisch verkauft, irgendwann wächst man natürlich auch in was anderes rein, nämlich Unternehmertum. Und das war bei Finn Kliman ganz extrem so, weil natürlich das Klimansland wurde größer, da haben Leute gearbeitet, die müssen bezahlt werden. So die ganzen Projekte waren natürlich auch irgendwie finanziert. Man brauchte für alles irgendwie auch Geld, ne? Musik machen, ein eigenes Label gründen, solche Sachen. Das heißt, eigentlich hat er ein großes Unternehmen aufgebaut, aber in der Wirkung sah es natürlich immer so aus wie, hey, wir machen einfach lustige Videos. Und das spielte da gar keine Rolle drin. Also auch da war so eine, ja, Wahrnehmungsverschiebung in irgendeiner Form, dass man als außenstehende Person das irgendwie feiert und toll findet und diesen Content genießt, aber nicht so genau weiß, wo ist denn jetzt eigentlich die Grenze, wo ist es denn jetzt noch wirklich authentisch und wo ist es vielleicht auch Kalkül.
Es läuft also alles blendend damals, alle lieben ihren Finn, er ist wirklich ein Sympath, die Followerzahlen steigen. Bis dann der große Knall kommt, 2022. Was genau, Mariska, passiert denn da und wodurch wurde das ausgelöst konkret?
Na, es gab 2022 eine Sendung im ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann mit einer großen Recherche über Finn Kliman und seine Geschäftspraktiken. Ein wesentlicher Punkt war, dass Finn Kliman während der Corona-Pandemie Schutzmasken herstellen lassen hat und diese in Deutschland verkauft hat. Und Jan Böhmermann hat in der Recherche dann vorgetragen, dass es immer hieß, dass diese Masken fair produziert worden sind, dass diese Masken aus Serbien und Portugal kommen und dass das Ganze auch noch zum Selbstkostenpreis stattfindet. Und dann kam in dieser Recherche zum Licht, dass diese Masken teilweise auch aus Bangladesch kamen und aus Vietnam.
Was ja noch kein Verbrechen ist, aber das Versprechen war halt ein anderes, ja?
Genau. Ja.
Okay. Gab es sonst noch Sachen, die da nicht sauber gelaufen sein sollen?
Es kam dann noch raus, dass tatsächlich auch Gewinne gemacht worden sind. Also, dass dieser, wir machen das zum Selbstkostenpreis, dass das nicht ganz sauber war. Und dann stand noch im Raum, dass falsche Masken an Flüchtlingscamps geliefert worden sind, also gespendet worden sind.
Fehlerhafte Masken, ja, okay. Gut, das kommt natürlich dann zumindest in den moralisch fragwürdigen Bereich auch rein, wenn nicht sogar juristisch, also je nachdem, wenn es sozusagen in Richtung Körperverletzung geht. Ist er denn für eine dieser Anschuldigungen letzten Endes belangt worden? Ist das entschieden worden juristisch? Ist er also angeklagt worden oder sogar verurteilt?
Die Staatsanwaltschaft hat ermittelt tatsächlich wegen diesem Vorwurf, dass die Masken eben aus Asien kamen statt aus Europa. Letztendlich gab es aber keine Beweise, dass er da jetzt wirklich jemanden betrogen haben könnte. Und dementsprechend wurde das dann fallen gelassen. aber gegen Auflage einer Geldspende, die er dann auch gezahlt hat.
Mhm. Aber noch viel schwerer, ich glaube, da sind wir uns einig, wiegt natürlich dieser Vertrauensverlust in dem Moment. Also am Geldverdienen an sich ist ja nun in unserer kapitalistischen Gesellschaft nichts Verwerfliches. Wenn man allerdings vorgibt, genauso zu sein wie du und ich und dann aber dicke Kasse macht oder um es anders zu sagen, wenn man Wasser predigt und Wein säuft, dann hat man ein Problem und die Fans haben auch ein Problem. Ich glaube, das ist der Punkt, der da passiert ist in dem Moment. Und wir hören vielleicht mal einen Ausschnitt, wo es um seine finanziellen Verhältnisse geht, also die vorgeblichen und die tatsächlichen.
Finn wurde ja mehrmals gefragt, zum Beispiel, bist du reich? Und da meinte er, nein, er habe kein Geld. Und im Nachhinein kann man sich ja da sehr sicher sein, das war nicht die Wahrheit.
Bist du eigentlich reich? Könntest du sagen, ich höre morgen auf zu arbeiten?
Nee, ich habe nie Geld. Also ich privat habe sowieso nie Geld.
Ich glaube, alles, was er da getan hat, allerspätestens mit dem Klimansland, war ja Kapitalismus-driven. Das ist ja gerade das Zynische daran, dass er trotzdem weiterhin als antikapitalistisch wahrgenommen wurde. Das würde ja auch niemand kritisieren, wenn es eben nicht unter diesem Deckmantel, ich bin einer von euch, ich leiste mir keinen Luxus und so gewesen wäre. Und ich glaube, da haben sich Leute nicht nur auf der finanziellen Ebene verarscht gefühlt, sondern einfach auch ganz tief auf der persönlichen und emotionalen Ebene. Und das verzeihen dir die Leute nicht.
Tja, Mariska Lief, was genau hat das in den Fans ausgelöst, zu erkennen, dass der Finn, den sie geglaubt haben zu kennen, vielleicht gar nicht der echte ist?
Ich glaube, das ist das, was tatsächlich viel schwerwiegender war, diese emotionale Enttäuschung. Mhm. Weil letztendlich kann man überlegen, naja gut, er hat das und das behauptet oder das und das wurde so verkauft und es war nicht so. Naja, wie schlimm ist das jetzt eigentlich? Ne?
Immerhin hat er geholfen damals. Die Leute haben nach Masken geschrien, egal wie die aussehen und wie sie funktionieren. Hauptsache, ich habe eine auf der Nase, war ja damals der Moment und er hat Hunderttausende hergestellt.
Also, genau, ne? Und das auch zu einer Zeit, wo es noch kaum Masken gab. Mhm. Also das spielte tatsächlich in dem Kontext, wo wir alle noch mit Stoffmasken rumgelaufen sind und es total schwer war, in Deutschland überhaupt Masken bekommen zu können. Aber ich glaube, das Problem, was nach dieser Sendung passiert ist, war auch, dass Finn Kliman versucht hat, sich so ein bisschen zu verteidigen und das auch auf seine DIY-Art gemacht hat. Nämlich, hey, ich nehme hier ein Instagram-Video auf und rede einfach darüber. Und das kam leider gar nicht gut an.
Das heißt, die eigentlichen Fehler, die er gemacht hat, es kommt auch in eurem Film zur Sprache, sind vielleicht sogar erst danach passiert, als Reaktion eines natürlich total wütenden und nicht mehr schlafen könnenden, enttäuschten YouTubers, dem gerade alle Fälle wegschwimmen.
Ja, ich glaube, da spielen einfach sehr viele Situationen mit rein. Das eine ist, dass sich so ein Shitstorm dadurch entwickelt hat, der dann auch nicht mehr zu bremsen war, weil auch die Reaktionen von Finn da nicht sonderlich geholfen haben. Und auf der anderen Seite war natürlich diese Fallhöhe von ihm total krass. Also da war jemand, der so einer auf, hey, ich mach das hier alles nicht fürs Geld, und plötzlich kommt dann doch raus, naja, das ist aber doch ein Unternehmen. Und die machen das schon auch fürs Geld. Hm. Und da haben sich die Leute wirklich richtig verarscht gefühlt und waren wirklich richtig sauer.
Hm. Wir haben auch da einen Ausschnitt vorbereitet aus eurer Doku. Ihr seid auf die Straße gegangen in Hamburg und habt Leute, ehemalige Fans auch gefragt, wie steht ihr heute zu Finn Kliman? Auch da können wir mal reinhören.
Der war früher mal cool, aber jetzt nicht mehr.
Was? Das sind dieses Auto, da ist er. Das habe ich vorhin schon gesehen.
Aber
ich
dachte, nein.
War er das mit Krise kann auch schön sein? Hat er das
Krise
gesagt?
Kann auch geil sein.
Ja, war er das?
Man kann ja so Sachen an einem Typen auch nicht so cool finden, aber trotzdem auch, was er vorher gemacht hat oder was er sonst so darstellt, trotzdem auch ganz cool finden.
Eigentlich war er ja so der alles richtig macht davor. Und das war so das Erste, was ihm so in ein schlechtes Licht gerückt hat.
Er hat irgendwo menschliche Fehler gemacht. Es gibt einige Leute, die bösere Sachen gemacht haben. Aber es war schon ein bisschen heavy. Und ich finde, man kann das jetzt nicht einfach so abtun.
Ich war schon enttäuscht von ihm, ja.
Enttäuschte Liebe, das ist ja immer eine ganz heikle Geschichte. Man kann schon sagen, von ganz oben nach ganz unten in vielleicht 48 Stunden, das war eine Achterbahnfahrt für Finn Kliman. Und er schildert in eurer Doku auch ausführlich, wie dreckig es ihm gegangen ist in dem Moment. Konntest du das nachfühlen in deiner Recherche, als du ihm zugehört hast?
Ja, auf jeden Fall. Also das, was wir jetzt gerade gehört haben, die Leute, die ich einfach auf der Straße in Hamburg angesprochen habe, na, kennt ihr Finn Kliman? Und das ist das Erste, was denen eingefallen ist dazu. Mhm. Und das zeigt natürlich total krass, was für ein Bild hängen geblieben ist. Also dieser Skandal ist ja inzwischen fast 3 Jahre her. Und trotzdem ist dieser Ruf des Maskenbetrügers an ihm haften geblieben. Die Leute haben sich auch nicht weiter mit ihm beschäftigt oder mit dem Fall und wie er dann ausgegangen ist. Ich finde aber total interessant eigentlich die Frage, wie geht so eine Person damit um? Wie macht man eigentlich nach sowas weiter? Und deswegen wollte ich auch diesen Film machen und mit Finn Kliman darüber sprechen, weil man halt auch daran merkt, wie so eine Person dann auch darunter leidet.
Der ist ja so ein Typ, der nicht so wahnsinnig gerne über sich persönlich spricht. Also man braucht eine Weile, bis man einen rankommt. Und trotzdem gibt es in dieser Dokumentation immer wieder Momente, wo er doch erstaunlich offen auch über sein Gefühlsleben spricht. Waren das so Momente, wo du auch eine Art Mitleid empfunden hast?
Ja, irgendwie schon. Das ist auch was, was ich möchte, dass die Leute darüber nachdenken. Weil man kann ja viele Sachen kritisieren und die darf man auch weiterhin kritisch finden. Man darf auch danach oder nach dieser Doku, wenn man sie gesehen hat, sagen so, ich kann mit dem nichts anfangen oder ich finde das immer noch schwierig, was er gemacht hat. Aber das schließt ja nicht aus, dass man auch für gewisse Sachen Empathie oder auch Mitleid empfinden darf. Und wir sind halt schnell da drin, so gesellschaftlich so eine Person zu verurteilen und zu sagen so, nein, der hat Scheiße gebaut, der hat kein Recht auf Mitleid. Aber so funktioniert das Leben ja nicht. Also da gibt es ja Graubereiche.
Tatsächlich könnte man ja meinen, jemand, der so auf den Deckel gekriegt hat, zeigt sich nie wieder in der Öffentlichkeit. Nicht so Finn Kliman. Und das ist ja dieser Twist auch in der ganzen Geschichte, die das zusätzlich noch spannend macht in der Geschichte, die ihr erzählt in dieser Dokumentation. Und jetzt ist natürlich die große Frage in so einem Moment, also wie kommt man überhaupt wieder raus aus so einem tiefen Loch, das er ja auch beschreibt? Wie hat Finn damals reagiert und welche Strategie hat er für sich entwickelt, um da nicht komplett dran zu zerbrechen?
Na, ich glaube, eine große Rolle spielt auch sein Umfeld. Der hat schon sehr tolle Menschen um sich herum, die, glaube ich, auch so ihm die Bodenhaftigkeit geben. Das ist zum einen seine Mutter, seine Freundin, die Freunde aus dem Klimansland und das Klimansland an sich irgendwie. Das ist ja so ein Ort, der ist auch ein bisschen abgeschirmt, ist so mitten auf dem Dorf zwischen Bremen und Hamburg. Also ich glaube, das ist schon auch ja eine große Stütze für ihn.
Ich möchte noch ein bisschen bei seiner Mutter bleiben, weil da gibt es auch eine Szene in eurem Film, ziemlich am Anfang des Films, die ich sehr, sehr berührend fand. Und zwar geht er da schwimmen mit seiner Mutter, also nicht im Schwimmbad, sondern irgendwo in einem See oder einem Fluss. Und er sagt dazu, ja, das ist unsere Challenge, wir machen das 365 Tage im Jahr, aufgeben gilt nicht und so. Und man sieht dann eben einen sehr nachdenklichen Finn auch mit seiner Mutter, der sich so ein bisschen, glaube ich, schämt auch einerseits für die Szene, es aber doch zulässt, dass ihr dabei seid, weil das ist ja schon was sehr Privates und er möchte ja sicher nicht als Muttersöhnchen genannt werden, aber wie hast du diese Szene empfunden damals und jetzt, wenn du sie nochmal auf dem Bildschirm anschaust?
Naja, das war so einer der ersten Drehtage mit ihm und von ihm kam, glaube ich, schon dieser innere Wunsch, hey, ich möchte mich auch öffnen. Also ich möchte jetzt auch das Kamerateam irgendwie mitnehmen und so ein bisschen was aus meinem privaten Leben zeigen. Auf der anderen Seite hat er natürlich eine Skepsis auch gegenüber Medien aufgebaut und man merkt halt noch so wirklich, dass da so eine Distanz zwischen uns und ihm stattfindet, weil er dann plötzlich merkt, okay, das ist jetzt schon was Privates und er muss ja auch Kontrolle abgeben in dem Moment und das war ihm dann doch schon möglicherweise ein bisschen zu nah. Ich finde das irgendwie total interessant, wie er dann versucht, so ein bisschen so abzublocken. Das ist ganz normal, dass ich hier mit meiner Mama einfach schwimmen gehe. Meine Mutter ist einfach eine coole Person, so.
Mindestens genauso schön ist die Reaktion seiner Mutter, die sagt, hey, was hast du eigentlich für ein Problem, Junge, ne? Also da merkt man auch, wer ihn eigentlich immer wieder erdet auch und auf den Kurs bringt irgendwo. War das dann letztendlich auch ein Ziel von euch, so eine Art Psychogramm von diesen Menschen zu erstellen oder ist das zu hochgegriffen?
Ne, ich wollte schon, dass wir Finn möglichst nahe kommen, also authentisch nahe kommen. Man kennt ihn als Influencer. Er hat auch viel Erfahrung mit Medien und mit Kameras. Das hat er jahrelang gemacht. Und irgendwie wollte ich aber herausfinden, wie geht es dieser Person und wo sind vielleicht auch Zweifel? Also wo sind da auch Ambivalenzen in ihm? Und das war so ein bisschen auch das Ziel. Und ich glaube, gerade so Situationen, wo er mit seiner Mutter unterwegs ist oder mit seiner Freundin, da merkt man das auch.
Es gibt so eine Szene in Frankreich, irgendwo auf dem Land. Das scheint so eine Art Rückzugsort für ihn zu sein, weil du auch gerade seine Freundin ansprichst. Und da entsteht so ein Dialog zwischen den beiden, der, glaube ich, einen tiefen Einblick darin gibt, was ihn eigentlich antreibt oder auch gesagt, wo das Problem bei ihm liegen könnte. Also die Freundin ist Franzi. Und vielleicht nochmal in Erinnerung zu rufen, ich hoffe, ihr vermisst mich, ist der Untertitel eures Films. Und das, glaube ich, sehr viel darüber aus, was wir gleich hören.
Wenn man sein ganzes Selbstwertgefühl nur darauf, wenn das nur darauf basiert, dass man Anerkennung von außen bekommt. Und da, das ist auch ein riesengroßer Antrieb. Wenn ich den nicht habe, gerade bei Musik, und keiner sagt, das ist irgendwie gut, dann habe ich auch keinen Bock mehr, das weiterzumachen. Mir ist so wichtig, was Leute von mir denken. Mir ist so wichtig, keine Ahnung, bei so vielen Bereichen brauche ich das, weil ich das irgendwie von mir selbst nicht entwickeln kann.
Aber dadurch, dass man dann eben so viel von sich selber und auch privat und so zeigen muss, macht man sich natürlich auch total angreifbar.
Es ist halt einfach, das sitzt halt tief, egal wer was schreibt. Und bei, so wie du sagst, mir ist das doch scheißegal, ob jetzt 10.000, mache ich mein Handy aus. Können mich alle mal. Das kann ich nicht. Ich mache das dann auf und sage, ich muss jetzt alles durchlesen hier und mal angucken, wie scheiße die mich finden und so. Und dann schon so, auch immer, wenn neue Videos gekommen sind, alle Kommentare durchgelesen und alles durchgelesen. Immer ganz viel gelesen.
Das ist einfach richtig dumm. Das in also weißt du, in so einer Situation, wo es einem eh schon so beschissen geht, ne, und man sowieso weiß, was der allgemeine Tonus gerade ist, was hat dir das gebracht, dass du dir das durchgelesen hast, außer dass es dir richtig, richtig schlecht ging? Gar nichts.
Tja, ich glaube, sie bringt es da ziemlich auf den Punkt, die Freundin Franzi, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also Finn Kliman hat tatsächlich, das hat er uns auch immer wieder erzählt, wirklich alles gelesen. Wenn dann so ein Shitstorm passiert, dann sind halt ganz viele Hassnachrichten auch drin. Also da gibt es auch sachliche Kritik bestimmt und auch diese Enttäuschung und dass das Leute zum Ausdruck bringen. Aber da ist ja auch ganz viel Destruktives dabei. Und er hat Morddrohungen bekommen und er hat sich das alles durchgelesen. Da kann man sich ja vorstellen, wie toxisch das auch ist.
Nur hat euer Film so eine Art Rahmenhandlung, nämlich eben diesen Comeback-Versuch, den er dann startet. Und zwar in der Kombination Ausstellung, also er ist auch bildender Künstler, er malt oder macht eben Objekte und ein neues Album, weil er eben auch Musiker ist. Ihr habt ihn dabei begleitet und ja, man wird das Gefühl nicht los, auch da, dass da jemand wirklich um Anerkennung bettelt und um Rehabilitation kämpft. War das auch so dein Eindruck?
Ich weiß nicht, ob es Betteln ist, aber ich glaube, es ist schon auch ein Kampf in gewisser Weise, vielleicht auch mit sich selbst und mit der Hoffnung verbunden, dass es Leute gibt, die ihm ja vielleicht alles, was davor passiert ist, irgendwie auch verzeihen und dass man da wieder anknüpfen kann an damals und dass ihm Leute auch zuhören. In seiner Kunst und in seiner Musik hat er ja auch verarbeitet, was er so die letzten Jahre erlebt hat.
Nun gab es auch gute Freunde, also nicht nur seine Feinde in Anführungsstrichen, sondern auch Leute wie Tim Melzer eben, die ihn ein bisschen davor gewarnt haben vor diesem Comeback-Versuch oder zumindest gesagt haben, hey, das geht mir jetzt ein bisschen zu schnell und pass auf, dass du dann nicht gleich in die nächste Falle reinstolperst. Was ist so dein Eindruck? Ist es tatsächlich jetzt zu schnell und tut ihm das gut, was er da jetzt tut?
Na, das kann ich, glaube ich, so nicht beurteilen, aber wir haben im Film auch versucht, das so ein bisschen offen zu lassen, was ja so sein Problem und auch Auslöser dieses ganzen Skandals war dieser Kontrollverlust über die 1000 Sachen, die er gemacht hat. Und wenn halt alles plötzlich wieder aufregend und cool und schön ist, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man da vielleicht auch wieder reinrutscht und sich vielleicht doch nochmal, ja, wieder übernehmen könnte oder so. Ich glaube, das weiß er auch. Aber natürlich bleibt die Frage offen, wie wird er da in Zukunft mit umgehen?
Was man auf jeden Fall schon sagen kann, ist, dass das Comeback fürs Erste gelungen ist, also zumindest musikalisch. Ich meine, das Album, das rausgekommen ist im Januar, ist gleich auf Platz 1 der deutschen Charts gegangen. Das ist ja schon mal was. Andererseits, was mir halt aufgefallen ist, das Album heißt Tod Und da geht es auch drum. Ihr seid auch ziemlich viel auf Friedhöfen gewesen mit ihm. Muss man sich Sorgen machen um Finn Kliman?
Nee, ich glaube, das ist eher so seine Metapher für den medialen Tod und jetzt die Neugeburt, das neue Ich, das nach so einem Skandal wieder zurückkommt.
Jetzt muss ich natürlich noch eins fragen gegen Ende. Ihr habt sicherlich als gute Journalistinnen und Journalisten versucht, mit Jan Böhmermann und seinem Redaktionsteam zu sprechen, denn von denen und deren Recherche ging ja letzten Endes diese ganze Geschichte aus. Wie war da die Reaktion?
Die haben uns abgesagt für ein Interview, auch weil sie gesagt haben, seit der Recherche hat sich für uns jetzt nichts Neues entwickelt und die Recherche steht für sich, für uns ist das abgeschlossen. Und deswegen wollten sie auch nicht weiter mit uns darüber reden.
Verstehe, ja. Ihr lasst ja ganz viele Menschen zu Wort kommen, Pro-Stimmen und auch Kontra-Stimmen. Insofern kann man sagen, diese Dokumentation ist durchaus ausgewogen. Trotzdem hast du so, wenn du das im Ganzen nochmal schaust, das Gefühl unterm Strich, dass ihr versucht, doch Partei zu ergreifen, also vielleicht auch so eine Art von Rehabilitation mit zu versuchen bei aller Ausgewogenheit oder gar nicht?
Nee, finde ich ehrlich gesagt nicht. Also tatsächlich gibt's dann immer unterschiedliche Haltungen. Ich glaube, je nachdem, welche Position man schon vorher hatte über Finn Kliman, ob man ihn jetzt sympathisch fand oder nicht, hat man auch schon ein eigenes Bild. Und wenn man dann diese Doku guckt, dann verändert sich das vielleicht in dem Sinne, dass man nochmal darüber nachdenkt, über diese Haltung. Ich glaube aber auch, dass ganz viele rausgehen und sagen, na, ich finde den immer noch doof. Ich finde immer noch sehr kritisch, was er macht. Das ist ja auch eine berechtigte Meinung. Mir ist wichtig, dass man Grautöne zulässt, dass man differenziert, dass man nochmal nachvollzieht, was eigentlich wirklich damals passiert ist. Dass Finn die Möglichkeit bekommt, darüber zu reflektieren und man diese Reflexion irgendwie nachvollziehen kann und ein Stück weit vielleicht auch Verständnis für ihn hat. Ob man danach ihn dann kritisch findet oder nicht. Wenigstens hat man sich dann darüber Gedanken gemacht.
Mariska Lief, ich danke dir sehr für das Gespräch.
Danke dir.
Finn Kliman, ich hoffe, ihr vermisst mich. Die Kulturdoku ist ab sofort in der ARD-Mediathek zu sehen. Mein Name ist Martin Kersten.